Kapitel 41. Nachdem Edward Colonel Brandon seinen Dank abgestattet hatte, trug er sein Glück weiter zu Lucy, und als er in Bartletts Buildings eintraf, hatte dieses bereits ein solches Übermaß erreicht, dass Lucy Mrs. Jennings, die am nächsten Tag zum Gratulieren kam, versichern konnte, sie habe ihn noch nie im Leben in einer derartigen Stimmung erlebt. Wie es um ihr Glück und ihre Stimmung stand, war jedenfalls klar. Gemeinsam mit Mrs. Jennings hoffte sie von ganzem Herzen, dass sie noch vor Michaeli alle miteinander gemütlich im Pfarrhaus von Delaford sitzen würden. Dabei lag ihr jede Zurückhaltung fern, wenn es galt, Eleanor die verdienstvolle Mitwirkung zu unterstellen, die schon Edward ihr hatte unterstellen wollen. Sie sprach mit wärmster Dankbarkeit von Eleanors freundschaftlichen Gefühlen für sie beide, erkannte gern an, dass sie ihr zutiefst verpflichtet seien, und erklärte unumwunden, sie werde sich niemals mehr über irgendwelche Bemühungen seitens Miss Dashwoods zu ihrem Wohle wundern, sei es jetzt oder künftig. Denn sie sei überzeugt, dass Miss Dashwood für diejenigen, die sie wirklich schätze, stets alles Menschenmögliche unternehme. Was Colonel Brandon betraf, so war sie nicht nur bereit, ihn als Heiligen zu verehren, sondern darüber hinaus aufrichtig bestrebt, ihn auch in allen weltlichen Belangen als solchen zu behandeln. Sie war höchlich daran interessiert, dass die Kirchenabgaben kräftig angehoben wurden. Und sie war insgeheim fest entschlossen, sich in Delaford so weit wie möglich seines Personals, seiner Kutsche, seiner Kühe und seines Geflügels zu bedienen. Es lag nun mehr als eine Woche zurück, dass John Dashwood in der Berkeley Street vorbeigeschaut hatte, und da sich Eleanor seither nur ein einziges Mal mündlich erkundigt und ansonsten von der Unpässlichkeit seiner Frau keinerlei Notiz genommen hatte, bekam sie allmählich das Gefühl, man müsse Fanny einen Besuch abstatten. Diese Verpflichtung lief jedoch nicht allein ihrer eigenen Neigung zuwider, sondern erfuhr auch keine hilfreiche Ermutigung von Seiten ihrer Hausgenossinnen. Marianne ließ es bei der entschiedenen Weigerung, sie zu begleiten, nicht bewenden und versuchte nach Kräften zu verhindern, dass ihre Schwester überhaupt loszog. Und Mrs. Jennings stellte Eleanor zwar ihre Kutsche uneingeschränkt zur Verfügung, konnte Mrs. Dashwood aber so wenig leiden, dass weder die Neugier auf ihren Zustand nach der jüngsten Enthüllung noch ihr heftiger Wunsch, sie vor den Kopf zu stoßen, indem sie Edwards Partei ergriff, stärker war als der Widerwille gegen ihre Gesellschaft. Eleanor brach folglich allein zu einem Besuch auf, der wirklich niemandem unangenehmer sein konnte als gerade ihr, und riskierte dabei ein trauliches Zusammensein mit einer Frau, die zu verabscheuen keine der beiden anderen so viel Grund hatte wie sie. Mrs. Dashwood ließ sich verleugnen. Noch ehe jedoch die Kutsche gewendet hatte, trat zufällig ihr Mann aus dem Haus. Er äußerte große Freude, Eleanor zu sehen, sagte, er habe gerade in die Berkeley Street aufbrechen wollen, versicherte ihr, Fanny werde sie sehr gern empfangen und bat sie ins Haus. Sie stiegen die Treppe hinauf in den Salon. Es war niemand da. »Fanny ist vermutlich in ihrem Zimmer«, sagte er. »Ich gehe sofort zu ihr. Sie hat gewiss nichts dagegen, dich zu empfangen. Ganz im Gegenteil, wirklich. Zwar kann sie gerade jetzt nicht, aber wie auch immer, du und Marianne, ihr wart immer besonders gern gesehene Gäste. Warum ist Marianne nicht dabei?« Eleanor entschuldigte sie so gut sie konnte. »Es ist mir gar nicht unangenehm, dass du allein hier bist«, erwiderte er. »Ich habe dir nämlich eine Menge zu sagen. Diese Pfründe von Colonel Brandon, kann das stimmen? Hat er sie wirklich an Edward vergeben? Ich habe es gestern zufällig gehört und wollte gerade zu euch, um Näheres zu erfahren.« »Es stimmt alles. Colonel Brandon hat die Pfründe von Delaford an Edward vergeben.« »Tatsächlich? Das ist ja höchst erstaunlich.« »Keine Verwandtschaft, keinerlei Verbindung zwischen ihnen. Und dabei erzielen diese Pfarrstellen solche Preise. Was bringt sie denn ein?« »Ungefähr 200 im Jahr.« »Sehr gut. Und für die anstehende Vergabe einer Pfründe mit diesem Ertrag, vorausgesetzt, der derzeitige Inhaber ist alt und krank und wird sie bald räumen, hätte er sicher, sagen wir mal, 1400 Pfund bekommen können.« Wieso hat er es versäumt, die Angelegenheit vor dem Tod dieses Mannes zu regeln? Jetzt ist es für einen Verkauf natürlich zu spät. Aber ein vernünftiger Mensch wie Colonel Brandon? Ich wundere mich, dass er in einer so alltäglichen, selbstverständlichen und doch wichtigen Frage so wenig vorausschauend gewesen sein soll. Naja, es schlummern bestimmt in den meisten Menschenwesen solch ungeheure Widersprüche. Andererseits, wenn ich's mir recht überlege, liegt der Fall wahrscheinlich so. Edward soll die Pfründe nur besetzen, bis der Mann, an den der Colonel die Nachfolge eigentlich verkauft hat, alt genug ist, um sie anzutreten. Ja, ja, so sieht es aus. Verlass dich drauf. Doch Eleanor widersprach ihm ganz entschieden. Und als sie berichtete, sie selbst sei von Colonel Brandon beauftragt worden, Edward das Angebot zu unterbreiten und müsse daher die Bedingungen kennen, unter denen die Pfründe vergeben worden sei, war er gezwungen, dieser Quelle zu vertrauen. »Wirklich erstaunlich«, rief er darauf hin. »Was kann der Colonel für einen Grund gehabt haben?« »Einen ganz einfachen. Er wollte Mr. Ferrars behilflich sein.« »So, so. Nun, was immer Colonel Brandon sein mag, Edward ist jedenfalls ein Glückspilz. Fanny gegenüber wirst du die Sache aber nicht erwähnen, denn ich habe sie ihr zwar mitgeteilt und sie hat es ungeheuer tapfer aufgenommen, aber sie wird es nicht mögen, wenn viel darüber geredet wird.« Hier konnte sich Eleanor nur schwer die Bemerkung verkneifen, sie habe sich schon gedacht, dass Fanny es mit Fassung trage, wenn ihr Bruder Reichtümer erlange, durch die weder sie noch ihr Kind jemals in Armut gestürzt würden. »Mrs. Ferrars«, fuhr er fort und senkte die Stimme, wie es sich bei einem so gewichtigen Gesprächsgegenstand geziemte, »weiß vorläufig noch nichts davon. Und ich glaube, es wird das Beste sein, man verheimlicht es ihr so lange wie möglich. Wenn die Hochzeit stattfindet, wird sie leider ohnehin alles erfahren.« »Aber warum so vorsichtig? Selbst wenn nicht anzunehmen ist, dass Mrs. Ferrars bei der Nachricht, ihr Sohn habe nun genug Geld zum Leben, auch nur die geringste Freude verspürt, denn das steht wohl außer Frage, warum kommt man nach ihrem jüngsten Gebaren überhaupt auf den Gedanken, sie könne etwas fühlen?« Sie will nichts mehr mit ihrem Sohn zu tun haben. Sie hat ihn für immer fallen lassen und hat alle, auf die sie Einfluss hat, dazu gebracht, ihn ebenso fallen zu lassen. Nach einem solchen Verhalten wird sie unmöglich Gefahr laufen, seinetwegen etwas wie Bedauern oder Entzücken zu empfinden. Sie kann gar kein Interesse an dem haben, was ihm widerfährt. Sie wird doch nicht so charakterschwach sein, dass sie auf die Freuden an einem Kind verzichtet, an den Sorgen einer Mutter aber festhält.
»Ach, Eleanor«, sagte John, »deine Beweisführung ist sehr gut, aber sie gründet auf Unkenntnis der menschlichen Natur. Wenn Edwards unselige Heirat stattfindet, wird dies seine Mutter genauso treffen, als hätte sie sich nie von ihm losgesagt. Verlass dich drauf. Deshalb muss jeder Umstand, der dieses schreckliche Ereignis beschleunigt, nach Möglichkeit vor ihr geheim gehalten werden. Mrs. Ferrars wird nie vergessen, dass Edward ihr Sohn ist.«
»Das wundert mich. Ich hätte gedacht, das wäre ihr mittlerweile entfallen.«
»Du tust ihr großes Unrecht. Mrs. Ferrars ist eine der liebevollsten Mütter auf Erden.«
Eleanor schwieg.
»Wir überlegen jetzt«, sagte Mr. Dashwood nach einer kurzen Pause, »ob nicht Robert Miss Morton heiraten könnte.«
Eleanor musste lächeln über den feierlichen, entschlossenen und bedeutungsvollen Ton ihres Bruders und erwiderte ruhig, »Die Dame hat in dieser Sache offenbar keine Wahl.«
»Wahl? Wie meinst du das?«
»Ich meine, deiner Redeweise zu entnehmen, dass es Miss Morton einerlei sein muss, ob sie Edward oder Robert heiratet.«
»Natürlich. Da ist ja kein Unterschied. Denn Robert gilt jetzt sozusagen als der älteste Sohn. Und ansonsten sind sie beide sehr liebenswürdige junge Männer. Ich wüsste nicht, warum der eine besser sein sollte als der andere.«
Eleanor sagte nichts mehr und auch John schwieg für ein Weilchen. Seine Gedanken mündeten in folgende Worte. »Eines kann ich dir versichern, meine liebe Schwester.« Er ergriff freundlich ihre Hand und sprach in ehrfurchtgebietendem Flüsterton. »Und ich tue es hiermit, weil ich weiß, dass es dich freuen wird. Ich habe guten Grund zu der Annahme. Ich habe es tatsächlich aus sicherster Quelle, sonst würde ich es nicht weitersagen, denn dann wäre es unrecht, darüber zu reden. Aber ich habe es aus allersicherster Quelle, nicht, dass ich es Mrs. Ferrars persönlich hätte äußern hören, aber ihre Tochter hat es gesagt und ich habe es von ihr. Kurzum,
welche Einwände es auch immer gegen eine gewisse Verbindung gegeben haben mag, du verstehst, sie wäre ihr bei weitem lieber gewesen. Sie hätte ihr nicht halb so viel Verdruss bereitet wie diese jetzt. Ich war hoch erfreut, dass Mrs. Ferrars es in diesem Licht betrachtet. Ja, es war für uns alle eine höchst erfreuliche Tatsache. Es wäre kein Vergleich gewesen, sagte sie, das geringere Übel. Und heute wäre sie froh, wenn sie sich nur damit abfinden müsste. Doch all das steht nicht mehr zur Debatte. Kein Gedanke, keine Rede von irgendwelchen Neigungen, verstehst du? Es war nie möglich, und jetzt ist das alles längst Vergangenheit. Aber ich dachte, ich erzähle es dir, weil ich weiß, wie sehr es dich freuen wird. Nicht, dass du einen Grund zum Bedauern hättest, meine liebe Eleanor. Es gibt keinen Zweifel, dass du es außerordentlich gut triffst. Genauso gut oder vielleicht sogar besser. Alles in allem. Hat dich Colonel Brandon in letzter Zeit aufgesucht? Eleanor hatte genug gehört. Zwar nichts, was ihre Eitelkeit geschmeichelt oder ihre Selbstgefälligkeit geweckt hätte, aber doch genug, was ihre Nerven strapazierte und ihre Gedanken in Gang setzte. Und so war sie froh, dass ihr die Antwort erspart blieb und sie auch nicht Gefahr lief, weiter ihrem Bruder lauschen zu müssen, da Mr. Robert Ferrars eintrat. Sie plauderten noch ein paar Minuten, dann fiel John Dashwood ein, dass Fanny noch immer nichts von der Anwesenheit ihrer Schwägerin wusste, und so verließ er das Zimmer und begab sich auf die Suche nach ihr. Eleanor blieb zurück, um ihre Bekanntschaft mit Robert zu vertiefen, der sich munter, sorglos und selig selbstzufrieden gab, sich in der ungerechten Zuwendung der mütterlichen Liebe und Großzügigkeit auf Kosten seines verbannten Bruders sonnte, was er allein seinem zügellosen Leben und der Redlichkeit dieses Bruders zu verdanken hatte, und somit Eleanors höchst ungünstige Meinung über sein Herz und seinen Verstand bestätigte. Sie waren kaum 2 Minuten allein, da begann er über Edward zu sprechen, denn auch er hatte von der Pfründe gehört und war sehr neugierig, was dieses Thema betraf. Eleanor wiederholte in allen Einzelheiten, was sie auch John geschildert hatte. Und die Wirkung auf Robert war zwar völlig anders, aber nicht weniger verblüffend. Er lachte laut und hemmungslos. Er fand die Vorstellung von Edward als Geistlichem, der in einem kleinen Pfarrhaus wohnte, über die Maßen unterhaltsam. Und zusammen mit dem bizarren Bild von Edward im weißen Chorrock, der Gebete vorlas und das Aufgebot von John Smith und Mary Brown verkündete, ließ sich seiner Ansicht nach nichts Lächerlicheres denken. Während Eleanor schweigend, reglos und ernst auf das Ende dieser Tollheit wartete, konnte sie nicht umhin, ihn unverwandt mit einem Blick anzusehen, der all ihre Verachtung ausdrückte. Doch es war ein klug bemessener Blick. Er schaffte ihr Erleichterung, gewährte aber keine Einsicht in ihre Gedanken. Er kehrte vom Ulk zur Urteilskraft zurück, nicht weil sie ihn getadelt hatte, sondern weil er es selbst gespürt hatte. »Wir mögen so tun, als wäre es ein Scherz«, sagte er schließlich, während er sich von seinem übertriebenen Gelächter erholte, das die anfänglich echte Heiterkeit beträchtlich in die Länge gezogen hatte. »Dabei ist die Sache, weiß Gott, todernst, der arme Edward. Er ist für immer ruiniert. Es tut mir außerordentlich leid, denn ich weiß, er ist ein herzensgutes Geschöpf, ein wohlmeinender Bursche, wie ich sonst vielleicht keinen kenne. Sie dürfen ihn nicht nach Ihrer kurzen Bekanntschaft beurteilen, Miss Dashwood. Der arme Edward. Sicher sind seine Manieren von Natur aus nicht gerade die besten. Aber wir werden ja nicht alle mit denselben Fähigkeiten, derselben Gewandtheit geboren, der arme Kerl. Wenn er sich unter fremden Menschen befand, war das immer ein ausgesprochen bemitleidenswerter Anblick. Aber er hat, weiß Gott, ein gutes Herz, wie sonst keiner im ganzen Königreich. Und ich schwöre Ihnen, ich war noch nie im Leben so entsetzt wie in dem Augenblick, als das alles plötzlich ans Licht kam. Ich konnte es nicht fassen. Meine Mutter hat es mir als Erste erzählt, und da ich mich bemüßigt fühlte, entschlossen zu reagieren, sagte ich sofort, »Meine liebe Madam, ich weiß nicht, was Sie in diesem Fall zu tun gedenken, aber was mich betrifft, so muss ich sagen, wenn Edward diese junge Frau tatsächlich heiratet, will ich ihn nie wiedersehen.« Das waren meine ersten Worte. Ich war wirklich ganz außerordentlich entsetzt. »Der arme Edward! Er ist restlos erledigt.« Er hat sich für immer aus allen ehrbaren Kreisen ausgeschlossen. Aber wie ich gleich darauf zu meiner Mutter sagte, mich überraschte das nicht im geringsten. Nach dieser Art von Ausbildung und Erziehung war das zu erwarten. Meine arme Mutter war dem Wahnsinn nahe.
Haben Sie die Dame jemals getroffen?
Ja, einmal. Da wohnte sie noch hier im Haus. Ich kam zufällig für 10 Minuten vorbei und habe genug von ihr gesehen. Nichts als ein tölpelhaftes Landmädchen, ohne Stil, ohne Eleganz und nicht einmal besonders hübsch. Ich erinnere mich sehr gut. Genau die Art von Mädchen, von der zu befürchten war, dass sie den armen Edward ködert. Nachdem meine Mutter mir von der Affäre berichtet hatte, erbot ich mich sofort, mit ihm zu sprechen und ihm die Heirat auszureden. Aber wie ich feststellte, war es schon zu spät, etwas zu unternehmen. Denn unglücklicherweise war ich anfangs nicht hier und erlangte erst Kenntnis davon, als der Bruch schon stattgefunden hatte und es mir nicht mehr zustand, mich einzumischen. Hätte ich nur ein paar Stunden früher davon erfahren, dann hätte ich höchstwahrscheinlich noch etwas tun können. Ich hätte Edward die Sache im grellsten Licht dargestellt. »Mein lieber Junge«, hätte ich gesagt, »überlege, was du tust. Du gehst eine höchst schändliche Verbindung ein, die obendrein deine Familie einhellig missbilligt. Kurzum, ich glaube einfach, dass sich Mittel und Wege hätten finden lassen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt muss er eben darben, das ist gewiss. Regelrecht darben.«
Er hatte diesen Punkt gerade mit großer Gelassenheit abgehandelt. Da wurde das Thema durch das Eintreten von Mrs. John Dashwood beendet. Obwohl diese außerhalb der Familie nie darüber sprach, erkannte Eleanor an einer gewissen Verlegenheit bei ihrem Eintreten und ihrem Versuch, sich herzlich zu geben, wie sehr es ihr zusetzte. Die Dame ging sogar so weit, betroffen zu sein, als sich herausstellte, dass Eleanor und ihre Schwester London bald verlassen würden. Sie habe doch gehofft, sie noch besser kennenzulernen. Eine Kraftanstrengung, in der ihr Mann, der ihr ins Zimmer gefolgt war und verzückt an ihren Lippen hing, nur Zärtlichkeit und Anmut zu entdecken schien. Kapitel 42. Ein weiterer Kurzbesuch in der Harley Street, bei dem Eleanor die Glückwünsche ihres Bruders entgegennahm, weil sie kostenlos so weit in Richtung Barton fahren und Colonel Brandon ihnen 1-2 Tage später nach Cleveland folgen würde, beendete den Umgang von Bruder und Schwestern in London. Und eine halbherzige Einladung Fannys, nach Norland zu kommen, wann immer sie zufällig in der Gegend seien, was von allen Möglichkeiten die allerunwahrscheinlichste war, sowie eine etwas herzlichere, wenngleich weniger offizielle Zusicherung Johns, er werde Eleanor unverzüglich in Delaford aufsuchen, war alles, was auf ein Treffen auf dem Lande hindeutete. Es amüsierte sie, dass alle Freunde entschlossen schienen, sie nach Delaford zu schicken. In das Haus, das sie von allen Häusern zurzeit am allerwenigsten für einen Besuch ausgewählt oder sich als Wohnung gewünscht hätte. Ihr Bruder und Mrs. Jennings betrachteten es als ihr künftiges Heim. Und auch Lucy hatte sie beim Abschied wärmstens gebeten, dort ihr Gast zu sein. Schon ganz früh im April und ziemlich früh am Tag brachen die beiden Grüppchen von ihrem jeweiligen Zuhause am Hanover Square und in der Berkeley Street auf, um sich wie vereinbart auf der Straße zusammenzutun. Aus Rücksicht auf Charlotte und ihr Kind würden sie mehr als 2 Tage unterwegs sein. Und Mr. Palmer, der mit Colonel Brandon schneller reiste, sollte kurz nach ihrer Ankunft ebenfalls in Cleveland eintreffen. Auch wenn Marianne in London nur wenige behagliche Stunden erlebt hatte und es seit langem unbedingt verlassen wollte, konnte sie nun, als es soweit war, dem Haus, in dem sie zum letzten Mal die jetzt für immer zerstörten Hoffnungen gehegt und Willoughby vertraut hatte, nicht ohne heftigen Schmerz Lebewohl sagen. Und sie vermochte den Ort, an dem Willoughby zurückblieb, beschäftigt mit neuen Verpflichtungen und neuen Plänen, an denen sie keinen Anteil haben durfte, nicht zu verlassen, ohne heftige Tränen zu vergießen. Eleanor war im Augenblick der Abreise wesentlich zufriedener. Es gab nichts, woran ihre Gedanken sich sehnsüchtig klammerten. Sie hinterließ niemanden, bei dem sie eine endgültige Trennung auch nur eine Sekunde bedauerte. Sie war froh, weil sie von Lucys aufdringlicher Freundschaft befreit war und dankbar, weil sie ihre Schwester hatte fortschaffen können, ohne dass Willoughby seit seiner Hochzeit ihren Weg gekreuzt hatte. und sie hoffte zuversichtlich, dass ein paar Monate friedliche Stille in Barton Marianne's Gemütsruhe wiederherstellen und ihre eigene festigen würden. Die Reise verlief ohne Störungen. Der zweite Tag brachte sie in die geliebte bzw. verpönte Grafschaft Somerset. Denn als solche wurde sie in Marianne's Gedanken abwechselnd bezeichnet. Und am Vormittag des dritten Tages fuhren sie in Cleveland vor. Cleveland, gelegen auf einem Rasenhang, war ein geräumiges, modernes Haus. Es hatte keinen Park, aber die Rasenflächen waren recht weitläufig. Und wie jedes andere Haus von solcher Bedeutung, hatte es seinen eigenen lichten Strauchgarten und einen schmalen Waldpfad. Eine Straße mit feinem Kies führte um eine Schonung herum zum Eingang. Der Rasen war mit großen Bäumen bestanden, das Haus selbst wurde beschützt von Tannen, Ebereschen und Akazien, und eine dichte Wand aus ebensolchen Bäumen, durchsetzt mit hohen Pyramidenpappeln, verbarg die Wirtschaftsgebäude. Marianne betrat das Haus, und als ihr bewusst wurde, dass sie nur 80 Meilen von Barton und knapp 30 von Combe Magna entfernt war, ging ihr das Herz auf. Sie hatte sich noch keine 5 Minuten in seinen Mauern aufgehalten, die anderen halfen Charlotte unterdessen emsig, der Haushälterin das Kind vorzuführen, da verließ sie es schon wieder und stahl sich auf dem gewundenen Weg zwischen dem Gesträuch, das soeben zu erster Schönheit erblühte, fort zu einer entfernten Anhöhe. Von dort wanderte ihr Blick aus einem griechischen Tempel über weites Land nach Südosten und ruhte liebevoll auf dem fernsten Hügelkamm am Horizont. Vielleicht, so stellte sie sich vor, war von diesen Gipfeln aus Combe Magna zu sehen. In diesem Moment kostbarer, unschätzbarer Trauer war sie trotz der leidvollen Tränen froh, in Cleveland zu sein. Und als sie auf einem anderen Rundweg zum Haus zurückkehrte, spürte sie das köstliche Privileg ländlicher Freiheit, des Wanderns von Ort zu Ort in ungehinderter, genüsslicher Einsamkeit. Und sie beschloss, möglichst jede Stunde eines jeden Tages, den sie bei den Palmers weilte, schwelgerisch mit solch einsamen Spaziergängen zu verbringen.